Ja, auch von mir einen schönen Sonntagmorgen. Und auch ich darf Grüße weitergeben aus der Gemeinde in Gummersbach-Strombach, wo wir letzten Sonntag zu Gast waren. Und es war etwas Besonderes, mal in einer Schützenhalle, so umrahmt von toten Hirschgeweihen und was die Burschen da sonst so alles aufhängen, einen Dienst zu tun. Eine sehr junge Gemeinde, die sich prächtig entwickelt. Also von dort liebe Grüße an euch. Heute Morgen möchte ich uns ein Thema vorstellen oder einen Gedanken vorstellen, der einfach heißt für uns oder für mich. Dazu eine Bibelstelle aus dem 2. Korintherbrief, aus dem 5. Kapitel, der Vers 21. Da heißt es: Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Eine zweite Stelle aus dem Matthäusevangelium, dem 27. Kapitel, Vers 54. Als aber der Hauptmann und die, die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen: Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Ich denke, wir alle kennen diese Erzählung von den Begebenheiten unter dem Kreuz. Das, was dieser Hauptmann und die, die bei ihm waren, damals erlebt haben. Sie hatten Jesus sterben sehen. Das hat diesen Mann so tief beeindruckt, dass er, ich möchte mal sagen, ein Glaubensbekenntnis ablegte. Dieser Mann war in Wahrheit Gottes Sohn. Eigentlich aus seiner Sicht eine erstaunliche Feststellung, denn er war ein hartgesottener Soldat und hatte sicherlich mehr als einmal den Tod ins Auge gesehen und miterlebt, wie Menschen sterben. Wenn wir diesen Satz, diese Aussage nochmal vor unsere Augen stellen, dieser Mann war in Wahrheit Gottes Sohn, dann ist aus unserer Sicht an dieser Aussage ein Wort falsch. Welches Wort könnte das sein? Ja, danke. Genau. Wir wissen, dass dieser Hauptmann das in dem Moment, wo er das ausgesprochen hat, eigentlich gar nicht wissen konnte. Denn er sah den toten Jesus am Kreuz hängen. Wir wissen das heute. Der Herr Jesus ist von den Toten auferstanden. Und wir können heute sagen, wie ihr das zu Recht festgestellt habt, dieser Mann, dieser Jesus ist in Wahrheit Gottes Sohn. Er ist es. Und ich denke, bis heute und gerade heute und jetzt für uns. Warum musste Jesus sterben? Ich denke, diejenigen, die schon lange im Glauben unterwegs sind, die haben es hunderte Male gebetet: Danke, Jesus, dass du für meine Sünden gestorben bist. Für mich, für uns. Und dieses für uns, ich denke, das ist das Entscheidende, das ist wichtig. Das ist die ganz persönliche Beziehung zum Herrn Jesus. Wenn man betet: Danke, Herr Jesus, dass du für meine Sünden gestorben bist, dann sagt man eigentlich oder spricht man damit aus die zentrale Botschaft der Bibel. Allerdings birgt wie immer auch das eine Gefahr, wenn es zu einer festen Formel wird, wenn man es einfach so vor sich her sagt, dann besteht immer wieder die Gefahr, dass wir das Entscheidende aus den Augen verlieren, nämlich dieses für mich. Das ist für manch einen sehr ärgerlich, vielleicht sogar anstößig. Und wir wissen, dass die Menschen um uns herum genau dieses für mich ablehnen. Wenn wir mit vielen Menschen um uns herum sprechen, vielleicht auf dieses Thema kommen, im privaten Bereich, vielleicht mit unseren Kollegen, Schulkameraden, dann hören wir viele sagen: Für mich braucht niemand zu sterben. Eigentlich Schade, aber ich denke, wir sollten einmal darüber nachdenken, was dieser Tod des Herrn Jesus für eine Bedeutung hat. Schon im 4. Jahrhundert nach Christus wurde in dem Glaubensbekenntnis von Konstantinopel Folgendes formuliert. Da heißt es, wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn. Für uns Menschen, zu unserem Heil, ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Hier finden wir es wieder, dieses Wort, diese zwei Worte für uns. Er wurde für uns gekreuzigt. Und in der Glaubensbasis der Evangelischen Allianz, da heißt es, die völlige Sündhaftigkeit und Schuld des gefallenen Menschen, die in Gottes Zorn und Verdammnis aussetzen. Das stellvertretende Opfer des menschgewordenen Gottessohnes als einzige und allgenügsame Grundlage der Erlösung von der Schuld und Macht der Sünde und ihren ewigen Folgen. Die Rechtfertigung des Sünders allein durch die Gnade Gottes aufgrund des Glaubens an Christus, der gekreuzigt wurde und von den Toten auferstanden ist. Ich denke, spätestens wenn wir solche Verse, ein solches Bekenntnis lesen oder für uns in Anspruch nehmen, dann wird klar, was dieses für uns, für viele andere so ärgerlich macht. Da heißt es, wir Menschen sind völlig sündhaft. Wir seien bis in unseren tiefsten Kern von der Sünde betroffen. Oder andersherum gesagt, es gibt nichts von uns, was nicht von der Trennung von einem heiligen und gerechten Gott betroffen ist. Und ich denke, gerade dieser Kernaussage des christlichen Glaubens, der christlichen Botschaft, das ist das, was viele Menschen so auf die Palme bringt. So gerieten zum Beispiel in der Vergangenheit der Humanist Erasmus von Rotterdam und Martin Luther genau bezüglich dieses Punktes aneinander. Humanisten, und ich denke, davon gibt es heute sehr, sehr viele, die diese Ideen verfolgen, die gehen davon aus, dass der Mensch an sich einen guten Kern hat. Das heißt, bei der richtigen Erziehung, bei einer richtigen Entwicklung unserer guten Eigenschaften ist es möglich, dass wir Menschen uns ständig verbessern und irgendwann einmal quasi wie im Paradies leben, paradiesische Zustände erreichen. Und leider reicht dieses Gedankengut auch weit in unsere christliche Welt, in unser christliches Umfeld hinein. Wenn solches Gedankengut von Christen aufgenommen wird, dann drückt sich das in der Regel so aus, dass man sagt, der Mensch, der hat einen guten Kern. Es gibt ganz viele Dinge, die vom Bösen gar nicht betroffen sind. Und wir Menschen, wir sind zu vielem Guten, zu großer Selbstlosigkeit und dergleichen fähig. Ob Christ oder nicht Christ, das ist egal. Das Problem bei solchen Gedanken ist allerdings, wenn wir davon ausgehen, dass wir einen unverdorbenen Kern haben, dass wir keine Sünder sind, dann heißt das letztendlich, wir können uns auch selber erlösen. Wir brauchen keinen Erlöser. Und genau das ist die Frage, um die es immer wieder geht. Wer hat Recht? Welches Menschenbild ist das Richtige? Wenn Humanisten oder humanistisch denkende Christen Recht haben, dann brauchen wir keinen Erlöser, sondern dann wird der Erlöser zu einem Vorbild, zu demjenigen, der uns zu Gutem anleitet. Und so ist Jesus für Menschen, die so denken, konsequenterweise nicht der Erlöser, sondern ein Vorbild. Und dann muss man auch die Lehre von dem errettenden Tod des Herrn Jesus am Kreuz ablehnen. Aber was sagt man denn dann, wenn der Tod des Herrn Jesus nicht die Rettung für uns Menschen ist? Wie erklärt man das? Nun, Antworten gibt es einige. Da sagt man, der Tod des Herrn Jesus, das ist eigentlich nur die Konsequenz daraus, dass er sich für die Unterprivilegierten eingesetzt hat, für die Armen, für die Schwachen, für die Kranken. Der Tod des Herrn Jesus ist nur die Konsequenz daraus, dass er den Mächtigen die Stirn geboten hat, dass er sich aufgelehnt hat gegenüber denen, die die Macht hatten. Und deshalb mussten sie ihn zwangsläufig beseitigen. Und auch die Lehre, die Gedanken vom Opfertod, von seinem stellvertretenden Tod für uns, das ist eigentlich nur ein Relikt. In der Antike gibt es viele Religionen, die genau dieselben Gedanken hatten. Und dort gab es blutige Opfer, um Gott zu besänftigen. Für einen modern denkenden Menschen hat das alles keine Bedeutung mehr. Und ich denke, diese Argumente, die sind nicht einfach nur falsch, die sind nicht so extrem, dass wir vielleicht sagen können, ach, das ist alles Blödsinn. Denn natürlich hat der Herr Jesus sich mit den Autoritäten seiner Zeit angelegt und, wie wir wissen, auch den Zorn derer auf sich gezogen haben. Ich denke, die jüdischen Autoritäten, die haben seinen Tod ja betrieben. Sie sind zu den römischen Machthabern gegangen, um diese Hinrichtung zu bewirken. Und auch der Opfertod taucht nicht allein beim Herrn Jesus auf. Ich denke, diese Denkweise, die kommt unserer menschlichen Natur sehr entgegen. Der Mensch ist im Kern gut. Und dann so ein bisschen biblische Ethik, das leitet doch an so zum guten Leben, so ein bisschen christlich. Das, was die Bibel sagt, das sind tolle Anleitungen. Da kann ich mich dran halten. Merken wir, dass wenn man solche Gedanken hat, dass dann der Glaube an die Erlösung wirklich zu einer Gesetzesreligion wird. Man braucht sich nur an bestimmte Dinge halten und dann ist schon alles in Ordnung. Und Gott im Himmel, der wird uns schon dabei helfen. Wir sind nicht wirklich solche, die verloren sind. Vielleicht mal hier und da mit einem kleinen Fehler, aber im Kern sind wir doch eigentlich gute Menschen. Unter Gottes Anleitung wird das schon klappen. Wir kennen alle diese Aussagen, ich bin schon recht, ich habe zwar kleine Fehler, aber meine guten Seiten, die überwiegen doch. Wenn ich das gegeneinander aufrechne, wozu brauche ich einen Erlöser? Manche drücken es auch so aus, in jedem Menschen hat jeder so einen kleinen Gottesfunken. Den muss ich nur weiterentwickeln und dann bin ich ja eigentlich schon fast wie Gott. Diesem Gedankengut steht die Aussage der Bibel komplett entgegen. Jesus starb für mich. Diese Aussage macht jeden Stolz, jede Möglichkeit zur Selbsterlösung zunichte. Paulus drückt das im ersten Kapitel des ersten Korintherbriefs treffend aus. Da heißt es, das Wort vom Kreuz ist Torheit für die, die verloren gehen. Für die aber, die gerettet werden, für uns ist es Gottes Kraft. Es steht nämlich geschrieben, zunichte machen werde ich die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Während die Juden Zeichen fordern und die Griechen Weisheit suchen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten. Für die Juden ein Ärgernis, für die Heiden eine Torheit. Für die aber, die berufen sind, Juden wie Griechen, Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das Geringe dieser Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, damit kein Mensch sich rühme vor Gott. Wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Menschlicher Stolz, menschliche Weisheit wird unmöglich angesichts des Kreuzes. Nur das demütige Anerkennen, ja Herr Jesus, ich ganz persönlich bin auf deine Erlösung angewiesen. Wir wissen, dass alle die, die sich zum Herrn Jesus bekennen, die das erlebt haben, das spricht oder widerspricht unserer menschlichen Natur zutiefst. Und deshalb lehnen wir Menschen das in der Regel ab. Aber genau dieses Bekennen, Jesus starb für mich am Kreuz, gehört zum Grundbestand des christlichen Glaubens. Viele Menschen haben damit ein Problem, weil auch diese Aussage mit Gewalt verbunden ist. Wie kann es sein, dass bei so einem grausamen Tod am Kreuz da etwas Rettendes herauskommen soll? Wenn wir Gottes Wort und das Alte Testament vor allem mit einem offenen Herzen lesen, dann stellen wir fest, der Gedanke des Opfers, das ist eine Linie, die sich durch die ganze Bibel zieht. Denken wir an Abraham und Isaak. Denken wir an die Opfer, die das Volk Israel gegeben hat für die Schuld des Volkes. Oder denken wir an das Buch Jesaja, an das 53. Kapitel. Da heißt es ab Vers 7, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. Aus Drangsal und Gericht wurde er hinweggenommen, und wer wird über sein Geschlecht nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen, er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Und der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen und wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen, und ihre Sünde wird er sich selbst aufladen. Merken wir, wie sich dieser Gedanke durch die Bibel zieht, von vorne bis hinten. Aber was ist am Kreuz eigentlich geschehen? Wir lesen in der Offenbarung im ersten Kapitel in Vers 18, da sagt der auferstandene Herr Jesus, ich war tot. Eigentlich eine unmögliche Aussage. Wie kann jemand in der ersten Person und gleichzeitig in der Vergangenheitsform von seinem eigenen Tod sprechen? Das konnte nur er, der Herr Jesus, wie es in der Bibel heißt, der Erstgeborene aus den Toten. Und wenn wir diesen Satz beim Wort nehmen, Jesus war tot, dann wissen wir, dass er mit einem Schrei am Kreuz verstarb. Das lesen wir in Matthäus 27. Und dann war er tot. Seine Leiche wurde in einem Felsengrab gelegt. Tod, das bedeutet absolute Beziehungslosigkeit. Der Tod des Herrn Jesus am Kreuz erzeugte einen Riss. Der Jesus, er hatte sich davor gefürchtet. Er hat im Garten Gethsemane darum gerungen. Und ich denke, auch für ihn war es schwer, von seinem geliebten Vater im Himmel getrennt zu sein, wenn auch nur für eine kurze Zeit. Sünde trennt auch uns Menschen von Gott. Paulus schreibt es im Römerbrief, stellt eure Glieder nicht der Sünde zur Verfügung als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch vielmehr Gott zur Verfügung als solche, die unter den Toten waren und nun lebendig sind. Wenn wir das auf unser Thema beziehen, dann heißt das, wer in Sünde lebt, der ist unter den Toten. Wer von Gott getrennt ist, von dem, der das Leben ist, der ist somit tot. Und diese Trennung, die hat der Herr Jesus durch seinen Tod am Kreuz durchlitten, bis zu seiner Auferstehung. Und deswegen heißt es in Gottes Wort, am Kreuz wurde er für uns zur Sünde gemacht. Im 2. Korintherbrief, ich hatte es eingangs gelesen, da heißt es, denn der von keiner Sünde wusste, den hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Stellvertretend für uns hat er sich von Gott trennen lassen, um das Gerechtsein vor Gott reingewaschen zu sein. Das wird durch ihn, durch den Herrn Jesus möglich, wenn wir sein Opfer als für uns getan anerkennen. Und das Wunderbare ist, Gott ließ es zu. Er übergab seinen Sohn dem Tod, aber er ließ ihn nicht da drin. Und durch die Auferstehung, die wir jedes Jahr neu feiern dürfen, die lebendig ist in unserem Leben, da wurde dieser Riss wieder geheilt. Und Gott, der Vater, bestätigt das Handeln seines Sohnes. Im Römerbrief im 5. Kapitel, da lesen wir, Gott zeigte seine Liebe zu uns gerade dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Nun, da wir gerecht gemacht sind durch sein Blut, werden wir durch ihn erst recht bewahrt werden vor dem Zorn. Denn wenn wir, als wir noch Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, dann werden wir jetzt, da wir mit ihm versöhnt sind, erst recht gerettet werden durch seine Lebensmacht. Gott hat uns zu Freunden gemacht. Zum Abschluss eine Begebenheit aus dem Leben eines sehr bekannten Mannes, Abraham Lincoln. Diese Begebenheit zeigt uns, wie sich dieser göttliche Umgang mit Feinden darstellen kann, wie ein glaubender Mensch damit umgehen kann. Als Lincoln sich um die Präsidentschaft bemühte im Jahr 1816, die 16. Präsidentenwahlen standen an, da hatte er einen Gegner, Edward Stanton. Er war Jurist, er war General der Unionstruppen. Und dieser Stanton, der ließ nichts unversucht, um Lincoln in der Öffentlichkeit schlecht zu machen. Er spottete öffentlich über Lincolns Aussehen und er beleidigte ihn bei jeder Gelegenheit. Trotz dieser Widerstände wurde Lincoln zum Präsidenten gewählt. Und jetzt ging es darum, dass er ein Kabinett bilden musste. Und ausgerechnet diesem Stanton, seinem Erzfeind, bot er das Amt des Verteidigungsministers an. Die Berater Lincolns, die schlugen die Hände über dem Kopf zusammen und warnten den Präsidenten. Erinnern Sie sich nicht mehr, was er Ihnen alles nachgesagt hat? Er ist Ihr Feind und er wird versuchen, Ihre Pläne zu verhindern, sie immer wieder zu untergraben. Haben Sie sich das auch alles gut überlegt? Und Lincoln antwortete seinen Beratern, ja, ich kenne diesen Mann. Ich weiß auch, was er alles über mich gesagt hat. Aber ich habe mich gründlich umgesehen und ich denke, er ist der richtige Mann für diese Aufgabe, für dieses Amt. Als einige Jahre später Abraham Lincoln einem Attentat zum Opfer fiel, da sagte genau dieser Edward Stanton an seinem Grab, hier liegt der vollkommenste Regent begraben, den die Welt je gesehen hat. Es war ein Wunder geschehen, nicht nur politisch. Aus Feinden waren Freunde geworden. Abraham Lincoln hat es möglich gemacht, denn seinen Weg, diesen Menschen zu gewinnen, den beschrieb er selber. Er sagte, vernichte ich meine Feinde nicht dadurch, dass ich sie mir zu Freunden mache? Martin Luther King, der nahm genau auf diese Aussage, auf diese Begebenheit in einer seiner Predigten Bezug. Und er sagte, die Liebe stellt die einzige Kraft dar, die Feinde in Freunde verwandeln kann. Wir befreien uns nie von einem Feind, wenn wir Hass mit Hass vergelten. Wir entledigen uns seiner nur, wenn wir uns von aller Feindseligkeit frei machen. Liebe verwandelt mit erlösender Gewalt. Und das ist das, um das es geht. Den Tod des Herrn Jesus, sein Opfer auf Golgatha, im Glauben zu erfassen als ein Erlösungstod. Und das zu verstehen, das ist Gnade. Das überwindet natürliche Hindernisse, die wir vielleicht in unserem menschlichen Denken haben, die vielleicht unserem Glauben im Weg stehen. Und das so annehmen zu können, das ist Gnade, ein unverdientes Geschenk. Was der Herr Jesus für uns am Kreuz getan hat, das können wir oft nur schwer erfassen. Aber ich denke, wir können es annehmen. Und wir wissen das. Ich kann auch nicht erfassen, wie ein Computer funktioniert. Aber ich kann ihn anwenden. Und ich denke, manchmal müssen wir uns vielleicht davon lösen, immer alles verstehen zu können. Aber wenn wir das im Glauben annehmen, dann wird es eine unbeschreibliche Quelle, aus der wir schöpfen können. Eine Quelle der Freude, der Dankbarkeit. Wir haben das vorhin auch in den Liedern gesungen. Eine Quelle in der Not, weil wir wissen dürfen, er ist da. Und das Schöne ist, dass wir wissen dürfen, wie unendlich die Liebe unseres Herrn ist. Dass er den Weg zum Kreuz nicht gescheut hat. Und erlöst allein durch Glauben. Das ist unbeschreiblich und es ist auch unbeschreiblich entlastend. Wir müssen nichts selber hinzutun. Und wir dürfen uns verwandeln lassen durch ihn. Wir dürfen mit ihm den Weg gehen im Gehorsam. Nicht um uns seine Liebe zu verdienen. Dieses Geschenk ist gratis. Mein Gehorsam, meine guten Werke, all das, was wir tun, das ist die Frucht, das ist die Folge seiner Erlösung und nicht der Grund. Und ich denke, das ist das Evangelium. Und ich denke, wunderbar, und ich freue mich über jeden, der das im Glauben annimmt. Und ich bin dankbar. Dankbar unserem Vater im Himmel, dass er das so zugelassen hat, sich erdacht hat. Den stellvertretenden Tod seines Sohnes, um uns den Weg zu ihm eröffnen. Denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Halleluja. Amen.